Die Haarteppichräuber. Der gewaltige Tross des Händlers Tertujak wälzte sich mit seinen Wagen und Zeltkarren und berittenen Soldaten langsam über die weite Tiefebene auf das riesige Zarak-Felsmassiv zu, das sich endlos von Horizont zu Horizont erstreckte, wie eine dunkle, unüberwindliche Wand. Tertujak, der in seinem Wagen über den Büchern saß, spürte einen deutlichen Übergang, als die Räder des Händlerwagens aufhörten, über harten Fels und Geröll zu rumpeln und jede Vertiefung und jeden Felsbrocken auf dem Weg als harten, fast schmerzhaften Schlag an ihn weiterzugeben und anfingen, sich durch nachgiebigen Sand zu malen. Er hatte diese Route oft genug in seinem Leben bereist, um ohne einen Blick aus dem Fenster zu wissen, dass der Aufstieg zum einzigen Übergang über das Zarak-Massiv begonnen hatte, dem Pass am Fuß des Faustfelsens. Nach kurzem Nachdenken entschied er, dass es an der Zeit war, wieder einmal nach dem Rechten zu sehen. Er wuchtete seinen massigen Körper aus den Polstern und öffnete die schmale Tür, die auf eine kleine Stehplattform neben dem Kutschbock hinausführte. Für die beträchtliche Körperfülle des Händlers war sie beinahe zu schmal, aber Tertujak quetschte sich hindurch, griff nach dem dafür vorgesehenen Haltebügel und nickte seinem Kutscher kurz zu, ehe er sich umsah. Bestimmt würde er wieder allerhand entdecken, das ihm nicht gefiel. Seine Leute waren manchmal wie Kinder. Unentwegt musste man auf der Hut sein, durfte ihnen keine ihrer zahllosen Nachlässigkeiten durchgehen lassen, sonst entstanden Gewohnheiten daraus, die gefährlich werden konnten. Der Zug streckte sich zum Beispiel schon wieder viel zu lang hin. Die Versorgungswagen fuhren, anstatt sich rings um den Haarteppichwagen zu scharen, ihm in einer langen, schiefen Kette hinterher. Schuld daran waren wie immer die Marketender, die nur zu gerne ans Ende des Trecks zurückfielen, um ungestört ihre zwielichtigen kleinen Geschäfte mit den Soldaten machen zu können und um zu demonstrieren, dass sie nicht der Befehlsgewalt des Händlers unterstanden. Tertujak schnaubte missbilligend durch die Nase, während er überlegte, ob es geboten war, einzugreifen. Er ließ seinen Blick über die langgezogene Zarak-Gebirgskette wandern, die sich vor ihnen auftürmte. Genau in ihrer Fahrtrichtung lag der Faustfelsen, hoch aufragend, schwarz und karstig, beinahe bedrohlich. Er hieß so aufgrund seiner Gestalt. 5 tiefe Schrunden, die von einem unzugänglichen Hochplateau aus in die Tiefe führten, und ein seitliches Gesims ließen ihn wie die Faust eines Giganten aussehen, die den einzigen Pass durch das Massiv zu bewachen schien. Sie würden neben dem angewinkelten Daumen der Faust über den Bergsattel ziehen und von dort oben würden sie zum ersten Mal nach Jahren wieder einen Blick auf die Hafenstadt werfen können, das Ziel ihrer Reise. Der Gefangene fiel ihm wieder ein. Kein Tag verging, ohne dass er über diesen seltsamen Mann nachdenken musste, den man ihm in Jahanochja überantwortet hatte. Natürlich war er nicht begeistert gewesen über die zusätzliche Last, aber er hatte ihn auch nicht ablehnen können. Jetzt saß der Gefangene vorne auf einem der Handelswagen zwischen 2 großen Ballen Stoff, gefesselt und von Soldaten bewacht, die den strikten Befehl hatten, nicht mit ihm zu reden und ihn, wenn er etwas sagen sollte, zum Schweigen zu bringen. Der Gefangene galt als Ketzer. Und was immer er sagte, es mochte geeignet sein, das Herz eines frommen Menschen zu verderben. Was hatte es wohl auf sich mit diesem Mann, dass er vor den Rat der Hafenstadt gebracht werden musste? Das würden sie wahrscheinlich niemals erfahren. Tertujak suchte den Blick seines Reiterkommandanten und winkte ihn mit einer kurzen Geste zu sich her. »Was sagen deine Kundschafter?« »Ich hätte euch in Kürze deswegen angesprochen, Herr«, sagte der Kommandant, ein drahtiger, grauhaariger Mann namens Grom, der sein Reittier mit leichten, beinahe tänzelnden Schritten neben dem Händlerwagen hertraben ließ. »Der Aufstieg ist diesmal sehr sandig. Ich glaube nicht, dass wir es vor Einbruch der Dunkelheit auch nur bis zum Pass schaffen, geschweige denn darüber hinaus.« Das stimmte mit Tertujaks Einschätzung überein. Er schob seinen Unterkiefer etwas nach vorn, wie immer, wenn er eine Entscheidung getroffen hatte. »Lass das Lager aufschlagen«, befahl er. »Morgen früh brechen wir im ersten Licht auf. Sorg dafür, dass dann alle bereit sind.« »Wie ihr es wünscht, Herr«, erwiderte Grom mit einem Nicken und ritt davon. Während Tertujak sich wieder in seinen geräumigen Wagen zurückzog, hörte er ihn noch mit seinem Signalhorn Befehle blasen. Das Aufschlagen des Lagers vollzog sich wie jeden Abend, und jeder, der dem Tross des Händlers angehörte, wusste genau, was er zu tun hatte. Rings um den Wagen des Händlers und den gepanzerten Haarteppichwagen formierte sich eine Wagenburg, wobei die Handelswagen einen inneren und die Versorgungswagen den äußeren Kreis bildeten. In dem Areal zwischen dem inneren und dem äußeren Ring wurden die Zelte aufgeschlagen, in denen die Reitsoldaten ihr Nachtlager fanden. Die Zugtiere, Barackbüffel zumeist, wurden ausgespannt und mit langen Leinen angebunden, so dass sie sich hinlegen konnten. Die Reittiere wurden zusammengetrieben, sie schliefen im Stehen. Lediglich die Fußsoldaten, die den ganzen Tag über auf irgendwelchen Wagen gelegen und unter Schutzplanen die Zeit verdöst hatten, mussten jetzt wach werden. Ihre Aufgabe war es, die ganze Nacht über rings um das Lager Wache zu stehen. Der Leibkoch des Händlers rollte seine kleine Garküche neben den großen, reich verzierten Händlerwagen. Tertujak hatte den Schlag seines Wagens geöffnet und stand abwartend in der Öffnung. »Herr, es ist noch von dem eingesalzenen Barackfleisch da«, begann der Koch eifrig. »Ich könnte euch Karaqui braten und einen Salat aus einer Bleichmohnstaude bereiten, dazu einen dünnen Wein.« »Ja, es ist recht«, brummte Tertujak. Während der Koch mit seinen Töpfen hantierte, sah Tertujak sich suchend um und versuchte zu ergründen, woher die innere Unruhe kam, die ihn heute Abend erfüllte. Es dämmerte bereits. Der Faustfelsen hoch über ihnen war nur mehr eine Silhouette gegen den dunkelsilbernen Himmel, der dicht über dem Horizont noch hell schimmerte und im Zenit schon schwarz war. Tertujak hörte die Stimmen der Männer, die die letzten Zelte aufbauten. Anderswo wurden bereits die Feuer angezündet. Es gab nur wenige Feuerstellen, sie mussten sparsam mit ihrem Brennmaterial umgehen. Gerade genug, um das Essen für die Leute des Zuges zu kochen. Es herrschte eine heitere, ausgelassene Stimmung, die Strapazen des Tages waren vorüber, morgen würden sie über den Faustfelsen Sattel ziehen, und dann waren es nur noch wenige Tagesreisen bis zur Hafenstadt. Drei Fußsoldaten tauchten aus der Dämmerung auf. Einer von ihnen trat ehrerbietig auf den Händler zu und meldete, dass die Nachtwachen auf ihren Posten standen. »Wer ist der Wachhabende?«, fragte Tertujak. Die Aufgabe des Wachhabenden war, die ganze Nacht hindurch die Kette der Posten abzuschreiten und dafür zu sorgen, dass keiner der Soldaten einschlief. »Donto, Herr.« »Sag ihm, er soll heute besonders gut aufpassen«, sagte Tertujak und fügte etwas leiser hinzu. »Ich habe heute Abend ein ungutes Gefühl.« »Wie ihr befehlt, Herr.« Der Soldat verschwand wieder, und die beiden anderen bezogen Posten neben dem Händlerwagen. Tertujak musterte den Wagen, der hinter seinem Wohnwagen stand, doppelt so groß wie dieser, mit 8 Rädern und mit Geschirr für 74 Baracks ausgestattet. Der Haarteppichwagen. Er enthielt die größten Kostbarkeiten, die diese Karawane transportierte, die Haarteppiche und dazu unermessliche Mengen an Geld. Selbst im sterbenden Licht der Abenddämmerung konnte man die Stellen erkennen, an denen die metallene Panzerung anfing zu rosten. Er würde den Wagen ausbessern lassen müssen, wenn sie in der Hafenstadt die Haarteppiche verschifft und abgerechnet hatten. Er ging zurück in seinen Wagen, ließ sich das Essen auftragen und aß schweigend und nachdenklich. Sie hatten es geschafft, genügend Haarteppiche zu kaufen, aber sie hatten länger dazu gebraucht, als er geplant hatte. Das hieß, sie würden später in der Hafenstadt ankommen als die anderen Händler, und dann würde er wieder nur eine der unattraktiveren Routen bekommen. und dann würde es noch schwerer werden, auf die vorgeschriebene Zahl zu kommen, und irgendwann... Er wollte nicht an dieses Irgendwann denken. Mit einer abrupten Bewegung schob er den Teller von sich. Er befahl dem Koch abzuräumen und ließ sich noch eine Flasche des dünnen Weines bringen. Im Licht einer Öllampe zog er eines seiner kostbarsten Besitztümer hervor, ein uraltes Handelsbuch, das einer seiner Vorväter vor mehreren hundert Jahren begonnen hatte. Die Blätter des Buches knisterten trocken und die Zahlenkolonnen waren an vielen Stellen nur noch schwer zu entziffern. Trotzdem hatte ihm dieses Buch schon viele wertvolle Informationen über die verschiedenen Haarteppichrouten geliefert und über die Städte auf diesen Routen. Erst vor einigen Jahren war ihm aufgefallen, dass ihm dieses Buch noch über etwas anderes Aufschluss geben konnte, nämlich über Veränderungen, die sich im Laufe langer Zeiträume ergeben hatten. Es waren schleichende, unmerkliche Veränderungen, die man nicht wahrnahm. Erst wenn man Zahlen aus mehreren Jahrhunderten, aus beinahe 10 Generationen verglich und hochrechnete, wurde eine Entwicklung erkennbar. Es gab immer weniger Haarteppiche. Die Zahl der Haarteppichknüpfer nahm langsam ab, ebenso die Zahl der Haarteppichhändler. Die Route, die eine Haarteppichkarawane bereisen musste, um die traditionell vorgeschriebene Anzahl von Teppichen zu sammeln, wurde im Schnitt immer länger. Und der Wettbewerb der Händler um die guten, ertragreichen Routen in den Polregionen wurde immer härter. Tertujak konnte ausgezeichnet rechnen, wie alle Händler, und hatte außerdem die umfassende mathematische Begabung seiner Ahnen geerbt. Es bereitete ihm keinerlei Mühe, die Vergleichszahlen in aussagekräftige Kurven umzusetzen. Die Kurven führten abwärts. Ja, sie stürzten regelrecht ab. Der Trend nach unten hatte sich in den letzten Jahren drastisch verstärkt. Es waren die Kurven eines sterbenden Organismus. Der vernünftige Schluss wäre gewesen, aus dem Geschäft mit den Haarteppichen auszusteigen. Nur würde er das niemals tun können. Er war durch seinen Eid an die Gilde gebunden bis ans Ende seines Lebens. Haarteppiche zu erzeugen war die heilige Aufgabe, die der Kaiser der Welt gegeben hatte. Aber aus irgendwelchen Gründen schien die Kraft hinter dieser Aufgabe erloschen zu sein. Und in diesem Zusammenhang musste Tertujak wieder an den Gefangenen denken und an das, was über ihn erzählt wurde. Man hatte ihm allerhand hintertragen in Jahanochja. Von einer anderen Welt komme er, habe er behauptet. Und noch etwas anderes hatte er behauptet. Etwas, das jedermann zutiefst schockierte und das doch unermüdlich weitergetragen wurde. Dass der Kaiser, der Herr des Himmels, der Vater der Sterne, der Hüter ihrer aller Schicksal, der Mittelpunkt des Universums, dass der Kaiser nicht mehr regiere. Tertujak sah seine deprimierenden Kurven an und etwas in ihm dachte darüber nach, ob das die Erklärung sein konnte. Er stemmte sich hoch und öffnete den Wagenschlag. Inzwischen war es Nacht. Man hörte das Gelächter der Soldaten, die den wenigen Frauen nachstellten, die zum Tross gehörten. Da diese Frauen ausnahmslos Marketenderinnen waren, war das keine Angelegenheit, um die der Händler sich zu kümmern hatte. Er winkte einem der beiden Wachsoldaten. »Hole mir den Kommandanten Grom.« »Ja, Herr.« Grom trat kurze Zeit später ein. Den Wohnwagen des Händlers betreten zu dürfen, wenn er gerufen wurde, war das Privileg seiner Stellung. »Herr?« »Grom, es gibt zwei Dinge, um die ich dich bitten möchte. Erstens, sorge dafür, dass sich nicht alle Reitersoldaten sinnlos betrinken. Ich möchte wenigstens einen Teil der Männer kampfbereit wissen. Zweitens,« Tertujak zögerte einen Moment und fuhr dann entschlossen fort, »ich möchte, dass der Gefangene unauffällig zu mir gebracht wird.« Grom riss die Augen auf. »Der Gefangene? Hierher? Zu euch in den Wagen?« »Ja.« »Aber warum das?« Tertujak schnaubte ärgerlich. »Bin ich dir Rechenschaft schuldig, Reiterkommandant?« Der andere zuckte zusammen. Sein Rang hing allein vom Wohlwollen des Händlers ab, und er war nicht darauf aus, ihn zu verlieren. »Vergebt mir, Herr, es wird geschehen, wie ihr es wünscht.« »Warte noch eine Weile, bis die meisten schlafen. Ich will nicht, dass es Gerede gibt. Nimm 2, 3 verschwiegene Leute, um den Gefangenen zu eskortieren, und bringe eine Kette mit, um ihn hier drinnen anzubinden.« »Ja, Herr, und denke daran, äußerste Verschwiegenheit.« Die Zeit bis zum Eintreffen des Gefangenen verbrachte Tertujak in angespannter Ungeduld. Mehrmals war er kurz davor, einen der Wachsoldaten loszuschicken, um die Angelegenheit zu beschleunigen, und es kostete ihn eine beinahe körperliche Überwindung, sich zu zügeln. Schließlich klopfte es an der Tür. Tertujak öffnete rasch den Wagenschlag, und 2 Soldaten brachten den Gefangenen herein. Sie ketteten ihn an einem Stützpfosten fest, worauf der Händler sie mit einem kurzen Nicken entließ. Dann betrachtete er den Mann, der jetzt da auf einem seiner wertvollsten Felle saß. Das also war der Ketzer. Seine Kleider waren zu schmutzigen Lumpen zerrissen, sein wirrer Bart und seine verfilzten Haare starrten gleichfalls vor Dreck. Die Musterung durch den Händler ließ er mit stumpfem, gleichgültigem Blick über sich ergehen, als interessiere ihn nicht mehr, was mit ihm geschah. »Du fragst dich vielleicht, warum ich dich habe herbringen lassen«, begann Tertujak schließlich. Er glaubte zu sehen, wie ein Funken Interesse in den apathischen Augen des Gefangenen aufglomm. »Die Wahrheit ist, ich weiß es selbst nicht genau.« Tertujak dachte an die Silhouette des Faustfelsens vor dem dunkelblauen Abendhimmel. »Vielleicht, weil wir morgen die Hafenstadt, unser Ziel, zum ersten Mal sehen werden. Ich möchte dich nicht einfach an den Hafenrat ausliefern, ohne erfahren zu haben, wen ich da eigentlich transportiert habe.« Der Mann stierte ihn nach wie vor ausdruckslos an. »Wie heißt du?« fragte Tertujak. Endlose Zeit schien zu vergehen, ehe der Gefangene antwortete. Seine Stimme war ein staubiges Krächzen. »Niljan. Niljan Yegita Kuain.« »Das sind 3 Namen«, stellte der Händler verwundert fest. »Jeder bei uns hat 3 Namen.« Der Mann hustete. »Wir tragen unseren Geburtsnamen, den Mutternamen und den Vaternamen.« In der Art, wie der Ketzer sprach, war tatsächlich ein fremdartiger Klang, den der Händler noch niemals gehört hatte auf seinen Reisen. »Dann stimmt es also, dass du von einer anderen Welt kommst?«
»Ja.«
»Und wieso bist du hier?«
»Ich bin hier gestrandet.«
»Wo ist deine Heimatwelt?«
»Weit weg.«
»Kannst du sie mir am Himmel zeigen?« Der Gefangene starrte Tertujak lange an, so daß der Händler schon glaubte, er habe die Frage nicht verstanden. Doch dann fragte er plötzlich: »Was weißt du über andere Welten? Was weißt du über Reisen zwischen den Sternen?« Der Händler zuckte die Schultern.
»Nicht viel.«
»Was weißt du?« »Ich kenne die Sternenschiffe der kaiserlichen Flotte, die die Haarteppiche an Bord nehmen. Man hat mir gesagt, dass sie zwischen den Sternen reisen können.« Der verwahrloste Mann, der von sich behauptete, von den Sternen zu kommen, schien wieder lebendig zu werden. »Die Haarteppiche«, wiederholte er und beugte sich nach vorn, stützte die Ellbogen auf die Knie. »Wohin werden sie gebracht?«
»Zum Palast des Kaisers.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es gar nicht«, gab Tertujak zu, »man hat es mir gesagt.«
Der Mann, der sich Nilia nannte, nickte, und Tertujak sah etwas Sand aus seinem Haar zu Boden rieseln. Er würde den Raum morgen reinigen lassen müssen.
»Man hat dich belogen.«
»Im Palast des Kaisers gibt es keinen Haarteppich.«
»Nicht einen einzigen.«
Tertujak kniff misstrauisch die Augen zusammen.
Von einem, den man für einen Ketzer hielt, war eine solche Behauptung zu erwarten gewesen. Aber was, wenn er kein Ketzer war?
»Woher weißt du das?« fragte er.
»Ich war dort, im kaiserlichen Palast?«
»Ja.«
»Vielleicht sind dir die Haarteppiche nicht aufgefallen.«
Zum ersten Mal lachte der Fremde. »Das ist unmöglich. Ich habe einen Haarteppich gesehen. Das war das filigranste, aufwendigste Kunstwerk, das ich jemals im Leben zu Gesicht bekommen habe. Ein solches Kunstwerk wäre nicht unentdeckt geblieben. Und wir reden hier ja nicht von einem Haarteppich. Wir reden von Tausenden und Abertausenden. Aber nicht ein einziger davon ist im Palast zu finden. Unsere Sprache hat nicht einmal ein Wort dafür.«
»Konnte das wahr sein?
Und wenn es eine Lüge war, was bezweckte der Mann damit?«
»Man sagt«, begann Tertujak, »der Palast des Kaisers sei das größte Gebäude des Universums.«
Der Mann überlegte kurz.
»Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber es ist deswegen nicht unübersichtlich. In jeder eurer Städte kann man sich leichter verstecken als im gesamten Sternenpalast.
Aber es gibt doch sicher private Räume des Kaisers, die niemandem sonst zugänglich sind.«
»Die gab es einmal.«
Die Gestalt des Fremden straffte sich.
»Ich sitze hier, weil ich das gesagt habe. Also kann ich es ruhig wiederholen. Der Kaiser hat vor ungefähr 20 Jahren eurer Zeit aufgehört zu regieren.«
Tertujak starrte den Mann an, wie er dasaß, mit Ketten an Händen und Füßen, zerlumpt und verdreckt, und wusste, dass er nicht log. Natürlich war diese Behauptung blanke Ketzerei. Aber er spürte tief in sich eine Gewissheit, dass das, was der Fremde erzählte, nichts als die Wahrheit war.
»Dann stimmen also die Gerüchte, die hier seit 2 Jahrzehnten kursieren«, murmelte er bedächtig, »dass der Kaiser abgedankt hat.«
»Nun, ich würde sagen, diese Gerüchte sind sehr geschmeichelt.«
»Wie meinst du das?«
Der Blick des Gefangenen war plötzlich von stählerner Härte. »Mein Herr, ich bin ein Rebell. Und ich war Zeit meines Lebens ein Mitglied der Bewegung Lautloser Wind. Vor 20 Jahren haben wir die Zentralwelt angegriffen, den Palast erobert und den Kaiser gestürzt. Seither gibt es kein Kaiserreich mehr. Das mag euch gefallen oder auch nicht. Aber es ist eine Tatsache.«
Der Haarteppichhändler betrachtete den Fremden unsicher. Das, was er sagte, schien ihm den Boden unter den Füßen wegziehen zu wollen. Er wies mit einer vagen Geste zum Fenster.
»Da draußen sehe ich die Sterne am Himmel und sie leuchten noch. Man hat mir immer gesagt, dass sie das nicht könnten ohne den Kaiser.«
»Der Kaiser hat damit nichts zu tun«, versetzte der Rebell.
»Das ist eine Legende.«
»Aber hat nicht der Kaiser sie ins Leben gerufen?«
»Das konnte er ebenso wenig, wie ich es könnte. Er war ein Mensch, wie jeder andere. Man hat euch das alles nur erzählt, um Macht über euch zu haben.«
Tertujak schüttelte den Kopf.
»Aber stimmt es denn nicht, dass er seit ungezählten Jahrtausenden herrscht? Wie kann er das, ohne unsterblich zu sein?«
Der Fremde hob nur die Augenbrauen.
»Nun, wie auch immer er das angestellt hat, jetzt ist er jedenfalls tot.«
»Tot?«
»Tot. Ein Rebell hat ihn während der Besetzung des Palastes in einem abgelegenen Raum gestellt und im Zweikampf erschossen. Tertujak fiel wieder ein, was man ihm über die Umstände der Verhaftung des Fremden erzählt hatte. Er war bei 2 Haarteppichknüpfern zu Gast gewesen und hatte plötzlich angefangen, gotteslästerliche Reden zu führen, worauf ihn die beiden verhaftet und der Ketzerei angeklagt hatten.
»Das hast du den Haarteppichknüpfern erzählt?« staunte er.
»Ein Wunder, dass sie dich am Leben gelassen haben.«
Einen Schlag auf den Schädel haben sie mir gegeben. Ein Wunder, dass ich ihn überlebt habe, knurrte der Gefangene. Der eine der beiden fragte mich ganz begierig aus und der andere schlich sich währenddessen von hinten an und zack. Als ich wieder erwachte, lag ich in einem Verlies und war in Ketten. Tertujak begann unruhig auf und ab zu gehen. Du sagst, es gibt im kaiserlichen Palast keine Haarteppiche. Andererseits sehe ich, dass Jahr für Jahr Zehntausende von Haarteppichen diesen Planeten verlassen. Wohin bringen die kaiserlichen Schiffer sie, wenn nicht zum Palast? Der Fremde nickte. Ich habe schon gemerkt, dass das die interessanteste Frage überhaupt ist. Und ich habe nicht den Hauch einer Antwort. Vielleicht reden wir nicht von demselben Kaiser. Wir reden von diesem Mann, sagte der Gefangene und deutete auf die Fotografie des Kaisers, die an der Wand hing. Tertujak hatte das Bild von seinem Vater geerbt, der es wiederum von seinem Vater geerbt hatte, und so weiter. Kaiser Alexandre der Elfte. Kaiser Alexandre? Tertujak war eigentlich zum ersten Mal an diesem Abend wirklich verblüfft. Ich wusste gar nicht, dass er einen Namen hat. Das ist auch in Vergessenheit geraten. Er war der Elfte einer Reihe von Kaisern, die alle Alexandre hießen. Die ersten zehn sind auch ziemlich alt geworden. Aber er allein hat länger regiert als die anderen alle zusammen. Und seine Machtübernahme ist schon so unermesslich lange her, dass es einem vorkommt, als habe er von Anbeginn der Zeit an regiert. Ja, Tertujak schüttelte den Kopf, dann nahm er seine unruhige Wanderung wieder auf. Der Fremde beobachtete ihn schweigend. War es das? War das die Erklärung? Die Erklärung für die schwindende Zahl von Haarteppichen? Er setzte sich wieder auf seine Sitzbank. Das, was du sagst, gestand er, löst einen Widerhall in mir aus. Aber gleichzeitig kann ich es nicht fassen. Verstehst du das? Ich vermag es nicht, mir vorzustellen, der Kaiser könne tot sein. Er scheint irgendwie in mir drinnen zu sein, ein Teil von mir. Das ist eine Vorstellung vom Kaiser als einem übermenschlichen Wesen, die deine Erziehung geschaffen hat. Denn du hast den Kaiser ja niemals gesehen. Der Fremde machte sich an seinem Gürtel zu schaffen, so gut, dass seine Ketten zuließen. Ich habe ein Bild bei mir, das ich eigentlich verborgen halten wollte, bis mir irgendwann einmal so etwas wie ein Prozess gemacht wird. Er förderte eine Fotografie zutage, die er dem Haarteppichhändler reichte. Tertujak betrachtete das Bild. Es zeigte in Übelkeit erregender Deutlichkeit den Leichnam eines Mannes, der an den Beinen an einem Fahnenmast aufgehängt worden war und kopfüber nach unten baumelte. Durch seine Brust ging ein mehr als faustgroßes Loch, dessen Ränder wie von Feuer versenkt waren. Als er das Bild herumdrehte, um das Gesicht des Toten genauer in Augenschein zu nehmen, durchfuhr es ihn wie ein Blitzschlag, dass er meinte, es müsse ihm auf der Stelle das Herz stehen bleiben. Er kannte dieses Gesicht, kannte es besser als sein eigenes. Der Tote war tatsächlich der Kaiser. Mit einem unartikulierten Stöhnen warf er das Foto von sich und sank zurück in die Kissen auf seinem Sitz. Das war unmöglich. Das war... Er griff wieder nach dem Bild, vergewisserte sich. Der Kaiser. Tot. Tot in seiner Paradeuniform, den Kaisermantel um die Schultern, würdelos an einem Fahnenmast aufgehängt. Du fühlst dich jetzt, als hätte dir jemand mit einem Hammer vor die Stirn geschlagen, drang die Stimme des Rebellen wie aus weiter Ferne zu ihm. Falls es dich tröstet, Du bist nicht der Erste, dem es so geht. Diese Fotografie ist wahrscheinlich heute eines der weitest verbreiteten Bilder aller Zeiten, und es ist unser wichtigstes Hilfsmittel, um die Menschen aus dem Würgegriff ihrer Fixierung auf den Kaiser als Gottheit zu befreien. Tertujak hörte ihn kaum. Hinter seiner Stirn war ein Gefühl wie kochendes Wasser. Sein Geist arbeitete mit wahnwitziger Geschwindigkeit, raste alle Bilder der Erinnerung durch, versuchte sie neu zu sehen und einzuordnen. Alles, alles musste neu verstanden werden. Nichts von dem galt mehr, was immer gegolten hatte. Was redete dieser Fremde da unentwegt? Er verstand ihn nicht. Er sah nur dieses Bild und versuchte, die Wahrheit in ihrem ganzen Ausmaß zu erfassen. Der Kaiser war tot. Lärm da draußen? Was? Tertujak löste sich aus dem Strudel seiner Gedanken und Gefühle wie aus einem Albtraum. Jetzt hörte er es auch. Von draußen drangen laute Geräusche herein, Rufe und Schreie und das Schlagen von Metall auf Metall. Es klang gefährlich. Mit einem Satz war der Haarteppichhändler auf den Beinen und an der Tür, riss den Wagenschlag auf und streckte den Kopf hinaus. Er sah Fackeln, rennende Leute, Schatten und die dunklen Umrisse von Reittieren, die quer durch das Lager preschten. Kampfgeräusche. Er schlug die Tür wieder zu und tastete mit seiner fleischigen Pranke nach der dünnen Kette, die er um den Hals trug. »Alles zerbricht«, dachte er. »Was ist los?«, fragte der Fremde. »Räuber«, hörte sich der Händler mit unnatürlicher Ruhe sagen. Sie überfallen das Lager. Räuber? Haarteppichräuber. Er hatte also doch recht gehabt mit seinen unguten Vorahnungen. Natürlich. Hier, kurz vor dem einzigen Pass, über das schier endlose Zarakgebirge, hier war die ideale Stelle für einen Hinterhalt. Du meinst, sie wollen die Haarteppiche stehlen? Tertujak nickte. Aber was hätte das für einen Sinn? Was fangen Wüstenräuber mit Haarteppichen an? Sie verkaufen sie an andere Haarteppichhändler, erklärte Tertujak hastig, während sein Verstand fieberhaft nach einem Ausweg aus dieser Katastrophe suchte. Es gibt eine seit ewigen Zeiten festgesetzte Zahl von Teppichen, die ein Haarteppichhändler vorweisen muss, wenn er von einer Route zurückkehrt in die Hafenstadt. Kann einer diese Zahl nicht erfüllen, dann fordert der Ehrenkodex der Händler, dass er sich selbst entleibt. Und die Räuber verkaufen die erbeuteten Haarteppiche an andere Händler, die mit ihren Zahlen Schwierigkeiten haben, aber am Leben hängen? Mutmaßte der Rebell, dessen Augen jetzt hell wach glänzten. Genau. Ein Gedanke krallte sich plötzlich in den Nacken des Haarteppichhändlers. Eine uralte, staubige Stimme, die sagte, »Du hast dem Ketzer Gehör geschenkt, und er hat dich verführt. Du hast ihm geglaubt. Du hast ihm wirklich geglaubt. Nun nimm die Strafe dafür.« Tertujak hob das Foto des toten Kaisers auf und reichte es dem Gefangenen. »Hast du keine Waffe?« fragte der und zerrte unruhig an seinen Ketten. »Ich habe Soldaten.« »Das scheint nicht viel zu nützen.« »Ja«, dachte Tertujak, »und das wäre das Ende.« Die Kampfgeräusche kamen immer näher, wildes Gebrüll und die Hiebe von Stahl auf Stahl, ein markerschütternder Schrei gellte und etwas schlug gegen den Wagen, das sich anhörte wie ein menschlicher Körper. Die zerrissenen Überreste seiner dünnen Halskette entschlüpften den schreckensstarren Fingern des Händlers, fielen zu Boden und versanken zwischen den Fellen. Einen schrecklichen Augenblick lang war alles still. Dann wurde der Wagenschlag aufgerissen und im Schein einer rußenden Fackel sahen sie in geschwärzte, blutverschmierte Gesichter. »Seid gegrüßt, Händler Tertujak«, dröhnte der vorderste Mann höhnisch, ein bärtiger Riese, über dessen Stirn sich eine knotige Narbe zog. »Und entschuldigt bitte, dass wir euch so spät am Abend noch behelligen müssen.«
Er schwang sich ins Wageninnere, gefolgt von 3 Spießgesellen. Das höhnische Grinsen verschwand aus seinem Gesicht, als koste es ihn zu viel Anstrengung. Er würdigte den Gefangenen nur eines beiläufigen Blickes, dann deutete er auf den Haarteppichhändler. »Durchsucht ihn«, befahl er. Die Männer stürzten sich auf den Händler, rissen seine Kleider auf und durchwühlten sie, zerrten an ihm herum, bis ihm fast alles in Fetzen vom Leib hing, fanden aber nicht, was sie suchten. »Nichts«. Der Anführer trat auf den Händler zu und sah ihn scharf an. »Wo ist der Schlüssel zum Haarteppichwagen?« Tertujak schluckte. »Den habe ich nicht. Erzähl mir keine Märchen, Fettsack. Einer meiner Männer hat ihn.« Der Bärtige lachte ungläubig auf. »Einer deiner Männer?« »Ja, ein Soldat, dem ich vollkommen vertraue. Ich habe ihn angewiesen, zu flüchten, falls wir überfallen werden.« »Verdammt!« Der Anführer schlug ihm unbeherrscht ins Gesicht, so dass sein Kopf zur Seite flog. Der Schlag spaltete Tertujaks Unterlippe, aber der Händler gab keinen Laut von sich. Die anderen Männer wurden unruhig. »Was machen wir jetzt?« »Wir nehmen den ganzen Wagen mit«, schlug einer vor, ein untersetzter Mann, dessen rechter Arm von Blut verkrustet war, das nicht sein eigenes zu sein schien. »Irgendwie kriegen wir ihn schon auf.« »Blödsinn«, herrschte ihn der Bärtige an. »Warum glaubst du, ist der Wagen gepanzert? Das geht nicht. Wir brauchen den Schlüssel.« Die Räuber sahen einander an. Von draußen war immer noch vereinzelt Kampflärm zu hören. »Wir könnten bei Tagesanbruch die ganze Umgebung absuchen«, meinte ein anderer. »Ein Mann ohne Reittier kann schließlich nicht weit kommen.« »Woher weißt du, dass er kein Reittier hat?« fragte der Untersetzte. »Das hätten wir doch bemerkt. Seid ruhig«, befahl der Anführer mit einer barschen Handbewegung und wandte sich wieder dem Haarteppichhändler zu, von dessen Unterlippe Blut tropfte. »Ich glaube das nicht«, sagte er gefährlich leise. »Ich glaube nicht, dass ein Händler den Schlüssel zu seinem Haarteppichwagen aus der Hand gibt.« Er sah Tertujak forschend an. »Öffne deinen Mund.« Der Händler reagierte nicht. »Ich sage, du sollst den Mund aufmachen«, herrschte ihn der bärtige Riese an. »Warum?« fragte Tertujak. »Weil ich glaube, dass du uns hereinlegen willst.« Er packte das Kinn des Händlers mit einem plötzlichen, brutalen Handgriff und zwang ihn, den Mund zu öffnen. »Ich sehe da ein paar frische Wunden in deinem Rachen«, verkündete er und blickte den Händler mitleidig an. »Ich glaube nicht an deinen Soldaten. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast den Schlüssel verschluckt.« Die Augen des Händlers wurden unnatürlich weit. Er war nicht mehr imstande, etwas zu sagen, und sein Blick war ein einziges Geständnis. »Na?« säuselte der Räuber. »Habe ich nicht recht?« Tertujak wirkte keuchend. »Ja«, brachte er hervor. Jeder Schimmer menschlichen Erbarmens schwand plötzlich aus den Augen des Bärtigen. Während er nach hinten griff und ein Messer mit einer großen, scharfen Klinge aus dem Gürtel zog. »Das hättest du nicht tun sollen«, sagte er leise. »Das hättest du wirklich nicht tun sollen«,